Hallo, da sind wir wieder. Immer noch auf dem 31C3, wie man an den Hintergrundgeräuschen wahrscheinlich leicht erkennen kann.
Und an der guten Soundqualität.
Ja. Wir dachten uns, wenn wir Reipert schon mal da haben, dann müssen wir auch unbedingt noch eine Folge aufnehmen über Shared Dreams.
Ja.
Weil er sich damit auseinandersetzt und da eine interessante Herangehensweise hat, die nicht so esoterisch ist wie die meisten, die dem Thema ablehnend gegenüberstehen, wahrscheinlich vermuten würden. Ja, deswegen hallo nochmal Reipert.
Hallo.
Hallo Reipert. Und ich möchte zu dieser Folge sagen, dass es jetzt vielleicht für einige anstrengend werden könnte und wir werden hier jetzt einige Ansätze darstellen, die nicht unbedingt unsere Ansätze sind. Ich finde generell, wir sollten uns von den Aussagen hier eher distanzieren und sagen, dass wir eher nur wiedergeben. Was haltet ihr davon?
Finde ich ein bisschen vielleicht übertrieben ausgedrückt. Ich will mich nicht von Reipert distanzieren.
Nein,
ich meine, was er sagt, wird seine Aussage sein. Ich finde das jetzt nicht so kritisch eigentlich, aber...
Nein, das meine ich nicht. Ich möchte mich von meiner Aussage distanzieren.
Ach so.
Ich gebe in dieser Folge nur wieder.
Ja, wie du schon mal gesagt hattest, genau. Ja.
Also okay. Ich hatte jetzt nicht vor, meine Meinung darzustellen, sondern eben nur Meinung,
du hast dich die auf dich vorher bezogen.
Gut, genau.
Dann muss ich jetzt wohl Teufelsanwalt spielen. Alles klar. Muss ich nicht.
Nee, also ich widerspreche auch fröhlich. Keine Angst.
Sehen wir dann. Ja, dann einfach als Disclaimer, wir werden hier Ansichten vertreten und ob das jeweils unsere sind, könnt ihr dann raten, in die Kommentare schreiben oder bleiben lassen.
Ja, und
das könnte... Auf jeden Fall wollen wir zum Denken anregen, denke ich mal. Und ihr könnt euch dann ja eure eigenen Gedanken machen und Meinungen übernehmen, annehmen oder nicht.
Worum geht's eigentlich? Es geht um Shared Dreaming.
Also auf Deutsch geteilte Träume ist, glaube ich, die häufigste Übersetzung, aber meistens übersetzt man es gar nicht. Oder gibt es da noch einen besseren Ausdruck?
Gemeinsame Träume.
Gemeinsam finde ich besser, ja. Die Idee ist eigentlich ziemlich intuitiv. Zwei Leute träumen das Gleiche. Oder zwei Leute begegnen sich im Traum. Oder einer dringt in den Traum des anderen ein.
Oder mehrere Leute als zwei.
Ja, oder mehrere. Gut, da wird es jetzt schon komplexer. Ein gutes Beispiel ist dafür, denke ich, Inception. Da machen sie es mit technischen Geräten.
Kanntes Beispiel, ja.
Ja, genau. Anderes Beispiel wäre auch Matrix, der Film.
Ja, der wird ja gerne herangezogen zu Klartraumvergleichen und ist ja auch ganz, ganz gut dazu geeignet, glaube ich. Ja, das ist ja auch, die Matrix ist ja, wenn man es als Vergleich zu einem Traum oder Klartraum, wenn man eben klar ist, sehen will, auch als Shared Dream zu bezeichnen, wenn man es denn als Traum bezeichnen oder traumartig bezeichnen will, ja.
Beide?
Weil das Prinzip ja, ist eben, dass man sich gemeinsam im selben Traum befindet und auch in dem Traum kommunizieren kann. Ist das schon eine Voraussetzung?
Ich sagen. Informationsaustausch.
Ja.
Also ein Shared Dream ist ja eigentlich nur dann ein Shared Dream, wenn er von beiden oder von allen bestätigt werden kann.
Also man kann theoretisch sagen, es besteht ein Informationsaustausch, wie auch immer der stattfindet. Für gewöhnlich ist ja die wissenschaftliche Ansicht, einer schläft, der andere schläft, beide träumen das, was in ihrem Gehirn stattfindet, aber es ist ein abgeschlossenes System. Es ist eine Kapsel.
Ja, gewissermaßen, ja.
Und Chat.
Also es spielt sich immer noch in derselben Welt ab. Haben wir auch in der letzten Folge schon gesehen, wie man zwischen Wachwelt und Traumwelt kommunizieren kann, eingeschränkt. Also es ist nicht so abgeschottet, dass sowas generell nicht möglich wäre. Aber der Traum an sich spielt sich nach der Ansicht eben im Kopf, ausschließlich im Kopf ab. Das denke ich, meintest du, ne?
Gut. Ja, aber es gibt eben auch andere Ansätze. Und du hast eben schon ganz toll die drei Ansätze dargestellt. Wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Deswegen
da war ich auch nicht dabei.
Nee, da war es nicht dabei. Ja, deswegen würde ich sagen, Reipert, du kannst ja mal deine...
Ja. Also, um überhaupt für möglich halten zu können, dass eben der Traum nicht nur im Gehirn von einem stattfindet, sondern eben mehr sein könnte, braucht man eine Form von Metaphysik, die das Ganze erklärt. Und die drei verbreitetsten sind eben, gerade schon kurz von Zitrom angedeutet, die Matrix-Theorie, also quasi eine simulierte Welt, die in einem Computer stattfindet, in einem Hypervisor stattfindet, der wir angeschlossen sind oder vielleicht sogar Teil sind, uns nicht wissen. Da eben solche Phänomene funktionieren, da gibt es die wildesten Theorien, auch sehr viele Filme, Bücher, das ist ja The Matrix nur ein Beispiel für. Dann gibt es die Erklärungsspielweise, dass es eine Higher Level Existence gibt, also zum Beispiel ein simulierter Raum, also nicht unbedingt wie eine Matrix, man ist da angeschlossen an diese Welt, sondern unsere Welt ist nur eine Computersimulation, in der wir als Traumfiguren oder simulierte Entitäten rumlaufen und die Kommunikation im Traum findet dann eben auf dieser höheren Ebene statt. Und als dritte verbreitete These eben die klassische Telepathie, also eine Kommunikation direkt von Gehirn zu Gehirn, von Wesen zu Wesen.
Also
könnte man da noch eine weitere Möglichkeit anfügen, die technische Kommunikation? Oder schließt du das dann wieder aus, dem Begriff Shared Dreaming?
Das wäre jetzt nicht Shared Dreaming im Sinne, wie es vielleicht in der Folge gemeint ist. Mein in der vorherigen Folge vorgeschlagener Versuchsaufbau, dass man eben zwei Personen im Schlaflabor oder in Heimlabor an Geräte anschließt, die eben Traumkommunikation ermöglichen. Das wäre ja letztlich wie wenn man zum Telefon greift und den anderen anruft, aber halt aus dem Traumzustand raus. Was das Ganze sicher cooler macht, als einfach nur zu telefonieren, aber nicht irgendwie drüber rausginge.
Ja, also um das vielleicht, um die drei Theorien nochmal zusammenzufassen. Es gibt da eine Peer-to-Peer-Verbindung, das ist ein direkter Tunnel, das was Reiphardt eben als Telepathie beschrieben hat. Das bedeutet, einer sendet, einer empfängt, der andere sendet, der andere empfängt. So, also einfach so eine Telefonat-Kommunikation. Das zweite wäre ein riesiger Topf in einer anderen Ebene, also nicht in der Realitätsebene, wie wir sie haben. Und da kommen alle Träume rein und alle Träume raus. Und da kann man sich zufällig halt über den Weg laufen. Das wäre so eine andere Dimension oder wie man das nennen möchte. Und die letzte Methode war, dass wir selbst gerade in einer Simulation stecken und miteinander müssen da unsere Geister kommunizieren, damit wir alle irgendwie ein Realitätsverständnis haben. Und wenn wir dann in den Traum eintauchen, kommunizieren sie immer noch miteinander und dementsprechend ist da dann auch noch Kommunikation möglich. Ist das so richtig zusammengefasst?
Kann man so sehen. Und es gibt bestimmt auch noch weitere Ansätze der Erklärung, die aber irgendwie sich wieder in irgendeinem der drei wiederfinden, wenn man es genauer anschaut.
Okay. Gut, ja, wie diskutieren wir jetzt darüber? Es ist doch.
Also mir fällt dabei schon mal auf, dass die Erklärungsweisen für, ich sage jetzt mal solche Phänomene, also wir haben jetzt auch noch nicht erwähnt, wie man überhaupt zu der Beschäftigung kommt, aber dazu frage ich gleich noch was. Die Erklärungsweisen sind ja nicht widerlegbar grundsätzlich, zumindest heute nicht. Mit dem Wissen, das wir haben, oder?
Ja.
Wie kann man dann da rangehen, um zum Beispiel rauszufinden, ob es wahrscheinlich ist, dass dass der Erklärungsmodelle denn zutrifft, der Realität entspricht?
Ja, also theoretisch leicht. Du sagst, wir probieren es aus. Einer träumt, hat einen Klartraum, ruft den anderen, sagt ihm ein geheimes Wort, wacht auf und fragt ihn, was er geträumt hat. So, nun kommen wir aber auf Probleme. Und zwar ist es nicht so leicht. Das haben Leute versucht. Viele Leute, denke ich, oder einige Leute, die sich damit intensiver beschäftigen. Und wenn ihr es noch nicht in den Nachrichten gehört habt, wird es wohl noch nicht so super Erfolge gegeben haben. Es gibt Menschen, die behaupten, es hat geklappt. Es gibt sehr einleuchtende, sehr realistische Erfahrungsberichte, sogar auch von Leuten, die ich persönlich kenne. Ich glaube auch einigen dieser Berichten. Aber das Problem ist, es kommt immer das Gegenargument, es klappt so oft nicht. Dann kann es auch ein Zufall sein. Wer oft genug blind auf eine Zielscheibe wirft, trifft sie irgendwann.
Ja, wobei, also mit dem einem Beispiel von dem Schlüsselwort oder Passwort wird das dann, glaube ich, oft genannt, dass man sich überträgt im Traum sozusagen und später abgleicht, machen viele aus meiner Sicht den Fehler, dass auch ähnliche verwandte Wörter oder themenverwandte Wörter als Erfolg gewertet werden. Ich denke mal, wenn man da exakt rangeht, dann müsste man solche Sachen nicht als Erfolge bezeichnen. Und gibt es dann viele Erfolgsberichte, sodass man, dass es nicht naheliegt, dass es nur Zufall ist sozusagen?
Also ein konkretes Passwort, so wie man ein gutes Passwort vergibt, mindestens 8 Stellen, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen,
genau.
Von A nach B zu kriegen im Traum ist äußerst schwierig.
Am besten natürlich auch noch kein existierendes Wort, was im Wörterbuch steht.
Ja, also
Also am besten halt zufällige Zeichenfolge wäre ja das Optimale, um sicher zu sein, dass es jetzt kein Zufall ist.
Und oder? Vor allen Dingen muss die dann vorher festgelegt sein, einer dritten Person mitgeteilt werden, an die dann die Traumberichte gehen und so weiter, um das wirklich wissenschaftlich sauber zu haben. Allein schon die Erinnerung an diese Details im Traum. Jeder, der sich mit Klarträumen beschäftigt, weiß, wie schwer Traumerinnerung an Rohdaten ist, also an solche Dinge wie eben so ein Zufallspasswort. Es gibt ja Websites, die sich im größeren Stil mit diesem Passwortspiel beschäftigen. Kann man auch raussuchen und verlinken vielleicht.
Ja, sag mal, wie heißt die große?
Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das,
mir nämlich auch nicht.
Das suchen wir raus. Wo das einmal im Monat gemacht wird, wo sich quasi alle Mitglieder dieser Webseite einmal im Monat versuchen, irgendwo zu treffen und dann dort auf der Webseite mögliche bekommene Passwörter eingeben und dann nach Matches suchen. Also eine Datenbank sucht dann nach Matches. Soviel ich weiß, nicht erfolgreich gewesen. Meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass sehr viel verzerrt wird. Ein ganz konkretes Beispiel, was meine eigene Erfahrung war, in meiner Jugendzeit habe ich mit einer Brieffreundin, die damals in Amerika war, geschrieben. Und da hatten wir auch so ein Shared-Dreaming-Experiment gemacht, im Sinne von, sie ist wach und konzentriert sich auf einen Gegenstand und ich versuche, den zu erträumen. Und es war insofern ein beinahe Hit, als dass sie sich auf einen Baseball konzentriert hatte und ich im Traum als Treffer einen amerikanischen Spind gesehen hatte. Mhm. Was thematisch nah dran ist, ich hatte mit solchen Dingen nichts zu tun und deswegen war das hervorstechend. Das ist natürlich eigentlich aus dem klassischen Passwortspiel, wie wir es jetzt beschrieben haben, kein Treffer. Ja. Es ist für mich aber ein Hinweis drauf, dass sowas prinzipiell möglich ist. Ungefähr in der Qualität.
Ein zweites Problem mit solchen Online-Experimenten oder zumindest in der Art und Weise, wie das auf dieser großen Plattform durchgeführt wird, ist ja, wenn man selbst quasi auf der Plattform eingibt, welchen Begriff man empfangen hat oder vielleicht auch nur glaubt, empfangen zu haben. Und manche versuchen ja verschiedene Sachen, wenn es nicht ein Wort ausgesprochen wurde, sondern man halt was gesehen hat und interpretiert das als Schlüsselwort. Das macht es ein bisschen schwammiger. Und ich denke, das wichtigste Problem an der Plattform ist da, dass dann irgendjemand, der das Passwort vorher festgelegt und eingegeben hat und sagt, er hat es gesendet, dann gefunden werden kann, auch wenn die beiden, selbst wenn das möglich wäre und es so Erfolgsfälle gäbe, dann kann man ja nicht unterscheiden, welcher von diesen Treffern jetzt ein Erfolgsfall war und zwischen welchen zwei Personen der stattgefunden hat. Also macht es ja die Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall, also das falsch positives Ergebnis bei rauskommt, sehr, sehr viel größer. Und deswegen denke ich, ist die Plattform vielleicht auch nicht die richtige Herangehensweise, um sowas zu erforschen.
Nun ist es ja nicht nur so, dass da Wörter verglichen werden, sondern zu jedem Wort kommt ja auch dann noch ein Traumbericht, den man dann noch nebeneinander legen kann und nach Ähnlichkeiten sucht. Also eigentlich ist jetzt für mich ein Shared Dream mehr als nur ein Wort auszutauschen, sondern wirklich die gleiche Handlung oder eine ähnliche Handlung. Informationen, die man eben aus dem Wachleben nicht wissen kann. Weil eine weitere Erklärung jetzt von der, sage ich mal, Skeptiker-Fraktion ist immer, man hat gewisse Konzepte, die abends noch aktiv sind und dann eben den Trauminhalt bestimmen. Also wenn ich jetzt im Gehirn ein Schema für Wald aktiv habe, werde ich von einem Wald träumen mit Bäumen. Wenn ich ein Schema Apfel aktiv habe, werde ich halt vielleicht von einem Apfelbaum im Wald träumen. Und wenn ich am Tag jetzt zum Beispiel mit euch über das Thema Shared Dreaming rede, mit bestimmten Konstellationen hier, kann es gut sein, dass wir heute Nacht völlig unabhängig voneinander ähnliche Inhalte träumen, was aber dann nicht unbedingt ein Shared Dream ist, sondern halt einfach davon abhängt, dass wir heute die und die Sachen zusammen erleben und
Das ist aber also auch eine relativ schwammige Erklärung, weil man auch da im Einzelfall nicht sagen kann, wo jetzt der Traum herkam, ob es ein Shared Dream war oder nicht, oder wo auch einzelne Traumelemente herkamen. Aber es wäre auch eine mögliche Erklärung, weil man ja wissen, dass die Trauminhalte aus dem Unbewussten vom Vortag beeinflusst werden.
Das halte ich eben für falsch, zum Beispiel.
Dass die Träume aus dem Erlebten vom Vortrag beeinflusst werden? Oder?
Nicht, dass sie nicht beeinflusst werden, aber dass sie da ihren Ursprung haben, in dem sogenannten Unterbewusstsein zum Beispiel.
Ah, okay. Ja.
Das halte ich eben für ein bisschen kritisch. Das geht davon aus, dass in mir so eine Art Regisseur sitzt, der sich denkt,
ja.
Wie verarbeiten wir jetzt folgendes Problem? Was würde Sigmund Freud dazu sagen?
Ich habe mit der Formulierung auch so meine Probleme aus dem gleichen Grund, glaube ich. Aber ich habe für solche Fälle noch keine bessere gefunden. Wie hättest du es jetzt gesagt?
Klar. Nee, ich wollte das nur einwerfen.
Ja, okay. Ja, das mache ich auch manchmal.
Stark kritisch zu hinterfragen ist.
Ja, vielleicht wäre eine bessere Formulierung allgemein, die Trauminhalte werden aus dem am Vortag Erlebten beeinflusst.
Nicht Vortag. Ich würde sagen,
generell in der Vergangenheit
belebten
Erinnerungen und Erwartungen und so.
Die Erinnerung spielt schon eine Rolle im Traum.
Das lässt so. Definitiv, ja.
Und auch stark von den Inhalten, die du beim Einschlafen im Kopf hattest.
Das auch.
Ob jetzt erlebt oder eingebildet oder visualisiert oder.
Also nicht in der Form, dass es eine Garantie gibt, dass wenn man beim Einschlafen an was Bestimmtes denkt, dann auch davon träumt, aber spielt auch hat auch einen Einfluss, ja.
Also meiner Meinung nach nicht so stark, wie es propagiert wird, aber.
Meine Erfahrung auch.
Also ich kann beim Einschlafen alles Mögliche denken. Das hat selten Einfluss auf das, was ich träume. Aber um die Hauptproblematik anzusprechen bei diesen Shared Dreams. Wir wissen es alle, wir erleben es alle. Traumerinnerung ist sehr unzuverlässig. Und eigentlich noch unzuverlässiger ist die Wahrnehmung. Wir haben alle unterschiedlich funktionierende Gehirne und auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich glaube, gerade im Traum ist diese subjektive Wahrnehmung um einiges gesteigert im Vergleich zum Wachleben. Wachleben gucken wir eine Flasche an und sagen, das ist eine Flasche. Ja. Wenn wir nun aber davon ausgehen, dass der Traum in seiner Darstellung komplett in unserem Gehirn entsteht, in unserem Verstand entsteht, dann selbst wenn wir eine Verbindung zu einem anderen Gehirn hätten, dann können die Daten ganz anders interpretiert werden, wie man das zum Beispiel auch beim Computerspiel hat. Du hast deinen Computer, spielst in irgendein Online-Spiel mit jemand anders, meinetwegen jetzt Counter-Strike, und hast dein Programm einfach gemoddet. Deine Models sind ganz anders. Du kämpfst gegen Einhörner und er kämpft gegen Riesen.
Ja.
Das sind die gleichen Daten und ihr könnt miteinander kommunizieren. Aber es ist extrem verfälscht.
Und die Wahrnehmung ist verfälscht.
Genau. Und dementsprechend, du kannst die Daten eigentlich gar nicht einsehen. Und wenn du zwei Kinder dahin setzt, dann glauben sie in ihrem Leben, dass ihr zusammenspielt, weil es ja ganz anders aussieht. Und so sind wir die Kinder, die die Computerspiele angucken und nicht erkennen.
Ja, möglich wäre das dann natürlich auch. Müsste man eine Erklärung mit einbeziehen. Mein Problem bei solchen Erklärungen ist auch immer, wie findet man jetzt da mehr darüber raus? Also was für Experimente könnte man anstellen, um solche Theorien zu überprüfen? Jetzt nicht nur, was Zitrum gerade gesagt, Moritz gerade gesagt hat, aber generell Theorien, wie Shared Dreams möglich sein könnten oder wie sie passieren könnten. Ja, wir waren gerade noch mal kurz weg, weil die Hintergrundgeräusche dann doch zu laut wurden. Hoffen wir, das geht ab jetzt. Reibert, du wolltest gerade was sagen.
Wichtig für alle Experimente, die mit Shared Dreaming oder Trauminkorporation zu tun haben, ist, seine eigenen Verschiebungs-, Verzerrungs- und Wahrnehmungsmechanismen zu kennen. Mhm. Also die in der Literatur und Internet bekannten Mechanismen, um den Geist zu reinigen, also abends den Geist freizukriegen, sind da sehr relevant und auch zu wissen, wie die eigene Traumsymbolik aussieht. Also im Traumtagebuch zu schauen, was sind die Traumsymbole, welche Mechanismen finden statt, was steht für was, sich zu kennen, auch den anderen Träumer zu kennen und eine gemeinsame Sprache zu haben.
Wenn man sich da also bei der Herangehensweise bewusst wird, wie unzuverlässig zum Beispiel Traumerinnerung ist oder die Wahrnehmung, dass sie verzerrt sein kann, ist es dann überhaupt noch möglich anzunehmen, dass man mehr über die Wahrheit rausfinden kann, wenn man schon davon ausgeht, dass die Informationen, die man bekommt, alle potenziell verzerrt oder falsch verfälscht sind?
Aber gerade das ist es doch eigentlich. Es ist, also Objektivität ist doch nichts weiter, als sich des subjektiven Zustands bewusst zu sein.
Genau.
Wenn man sich dann aber dessen bewusst ist, dass man nicht objektiver, keine objektiven Informationen bekommen kann, dann ist es schwierig, überhaupt noch in die Richtung zumindest weiter zu forschen, sozusagen.
Ja. Versuche zum Beispiel jetzt einen der drei Säulen, die Telepathie zu erklären oder zu finden oder zu beweisen, hat man ja im Kalten Krieg bei der Psi-Forschung gemacht. Sowohl die Amis als auch die Russen haben da ja intensivst geforscht und gemessen, haben tolle Dinge gefunden, aber nichts bewiesen. Und dann ist das Ganze eingeschlafen. Nun ist es so, dass man wahrscheinlich eben dieses 8-Zeichen gute Passwort nicht hin und her kriegt, aber dass man vielleicht ausreichend gute Informationen hin und her kriegt, um eine Basis zu haben, sich weiter damit beschäftigen zu wollen und damit dann besser zu werden. Mhm. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Versuche, die man jetzt so im Internet und in der Literatur liest, schöne Anekdoten zustande bringen, auch Traumberichte, die sich inspirierend lesen. Da gibt es ja Bücher, zum Beispiel von Linda Magellan gibt es ein sehr schönes, Mutual Dreaming. Und natürlich auch in der, das Wort ist hier mal so ein bisschen belegt, esoterischen Literatur, wie jetzt Castaneda zum Beispiel, der ja sehr viel über Träume geschrieben hat, findet man eben anekdotische Berichte, aber keine harten Fakten. Ja. Dennoch sind es gerade die Dinge, die eben viele Träumer auch inspirieren und anregen, eigene Experimente zu unternehmen.
Ich denke mal, das verbreitete Interesse ist ja auch gar nicht unbedingt die Möglichkeit oder Existenz des Phänomens nachzuweisen, sondern die Beschäftigung, oder man kann auch daran interessiert sein, ohne überhaupt das ja beweisen zu wollen. Und man kann auch daran interessiert sein und sich da, und da Ziele verfolgen, ohne überhaupt das Interesse zu haben.
Genau, oder über ein spontanes Erlebnis gestolpert zu sein, weil die meisten Berichte, die ich jetzt eben kenne, vom Lesen, vom Hören, vom Erleben, sind eben spontane Ereignisse, wo sich eben Träume ergeben haben, entweder die dann eintreten oder Wahrnehmungen, die man nicht hätte wissen können, die dann doch in etwa so sind, oder dass Personen sagen, hey, ich habe da das und das geträumt und es fällt einem wie Schuppen von den Augen, ja stimmt, das ist ähnlich mit dem, was ich neulich geträumt habe.
Also das ist auch eigentlich so das Problem, was die Kritiker damit haben. Die sagen immer, ist ja schön und gut, dass ihr sowas erlebt habt, aber es gibt tatsächlich keinen wirklichen zuverlässigen Versuch, kein Experiment. Und das ist ja in der Naturwissenschaft der Fall. Man macht ein Experiment, um eine Hypothese zu überprüfen. Wir haben jetzt nur die Hypothese und ja, das war's. Ja. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Problem lösen kann in Zukunft. Man könnte entweder Messgeräte entwickeln, Messgeräte, die irgendwas wahrnehmen, irgendwie eine, jetzt kommen diese besetzten Begriffe, eine Energie oder eine Schwingung im Raum.
Ja, gut, ne? Was auch immer halt das Medium ist, genau. Was übertragen wird, je nachdem, welche der Modelle, die man am Anfang vorgestellt haben, zutrifft, meinst du?
Das ist so, wie wenn man eine Fernbedienung hat, nicht weiß, wie sie funktioniert und denkt, das ist Magie. Und dann nimmt man... Genau, dann nimmt man ein Infrarot-Messgerät und dann hat man das. Also man müsste theoretisch entweder ein Messgerät finden oder man müsste Experimente gezielt machen können. Und da hast du ja schon eben, als wir drüber geredet haben, Reipert, gesagt, dass man einfach Klarträume gezielt induzieren können müsse. Und dann kann man genug Experimente machen, um das zuverlässig zu beweisen.
Zumindest sich zu nähern, kommt da auch noch, was für Experimente, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt.
Naja, Studien könnte man machen.
Ja, genau, klar. Also man bräuchte quasi mehr Möglichkeiten, mehr Gelegenheiten, überhaupt Experimente durchzuführen, um das sinnvoll machen zu können, meinst du?
Und der Klartraum hat da eben zwei große Vorteile. Zum einen eben die gesteigerte Erinnerung. Die Erinnerung an Klarträume ist oft viel präziser und konkreter als an normale Träume. Und die Handlungsfreiheit, dass man im Klartraum eben konkret versuchen kann, eine andere Person zu kontaktieren. Man nimmt ein geträumtes Handy und ruft die an. Man versucht sich über eine Spinning-Technik dorthin zu beamen und mit der Person zu sprechen. Oder man begibt sich in deren Haus und guckt dort einen vereinbarten Gegenstand an. Oder alle möglichen Ideen, wie man eben das Setup
wählt. Das sind ja schon mal schöne Beispiele, wie man so ein Experiment durchführen könnte, ja. Gibt es auch schon Versuche, das auch, weil Klarträume sind ja jetzt nicht so was Seltenes, also manche haben das ja durchaus regelmäßig. Gibt es da schon Versuche, die verfolgt werden?
Also mir ist nichts bekannt, was das in einer ausreichenden Frequenz, Präzision und Kontinuität tut.
Also ich meine jetzt natürlich auch nicht nur irgendwie von wissenschaftlicher Seite oder so, sondern zum Beispiel im Klartraumforum gibt es ja viele Leute, die sich zumindest für das Thema interessieren. Aber würde ich sagen, ist in der Community nicht so organisiert, dass man das regelmäßig macht zumindest.
Also mir ist nichts bekannt. Es kann natürlich sein, dass es Bestrebungen gibt, die das machen. Wissenschaftlicher Seite sowieso nicht. Also wenn man im Schlaflabor auch nur andeutet, es könnte sowas geben oder so, dann geht das Gespräch ganz schnell in eine andere Richtung oder das tritt betretende Schweigen ein. Aber es gibt sehr viel eben Leute, die auf eigene Faust was untersuchen. Dann gibt es natürlich die Klassiker in der Literatur. Gibt auch in der IASD den jährlichen Cyberdreaming Online-Kongress, wo schon koordiniert.
IASD ist so ein Verein, kann man sagen, ja. Association.
Die International Association for the Study of Dreams, wo wirklich auch renommierte Leute drin sind und eben auch Psi-Aufgaben im Traum dann während dieser Online-Konferenz erprobt werden. Und auch da wieder beeindruckende anekdotische Ergebnisse, aber auch keine harten Fakten.
Ja, also das ist einfach so, wir können es nicht. Und das ist auch das Problem, warum es kritisch ist, darüber einen Podcast aufzunehmen. Das sind solche Themen, die sind spannend und die sind eine Überlegung wert. Aber wenn man noch im Nebel rumstochern muss, dann bringt das nichts. So, das ist so die Gefahr. Ich komme gerade nicht auf den Punkt.
Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht als Vergleich mal mit Klarträumen. Wenn Klarträumen jetzt sowas wäre, was echt vergleichsweise wenige Leute überhaupt mal hatten, und da gibt es zwar so Berichte, aber man kann sich nicht sicher sein, ob es das überhaupt gibt, ob das überhaupt möglich ist. Würden die wirklich so viele Leute, die sich die Mühe machen und kritisches Bewusstsein trainieren und immer wieder Wild versuchen und ja, all die ganzen Übungen, Techniken durchführen, ich denke mal, das nimmt sicherlich vielen das Interesse, auf jeden Fall mir, diese Unsicherheit, dass sowas möglich wäre. Also wenn es, sag ich mal, eine wissenschaftliche Erklärung dafür gäbe, das ist oder ein Beweis, sagen wir mal einfach so pauschal, dann wäre das natürlich viel spannender, wenn wir jetzt wüssten, dass es ein Fakt ist, dass das möglich ist. Das eröffnet so viele Möglichkeiten, was ja auch das starke Interesse vieler Leute dafür erklärt. Aber das ist halt das Problem, dass die Unsicherheit noch besteht. Man weiß gar nicht, ob man überhaupt was erreichen kann mit seinen Versuchen, oder?
Ja, also meine Erfahrung mit meinen Gesprächspartnern ist auch, dass die zuerst ein Erlebnis haben und dann das Interesse dran. Also wenn jemand sowas erlebt hat selbst, dann ist die Person geflasht, dann will die das wieder probieren, dann findet die das spannend. Aber wenn man jetzt vom theoretischen Möglichkeit daherkommt, wieso Shared Dream? Ich kann ja zum Telefon greifen und anrufen.
Ja, also ich kenne das genauso. Nach dem ersten Klartraum ist man so angefixt zum Beispiel. Und jeder, also das ist vergleichbar. Nach dem ersten Klartraum hat man einen Motivationsschub und denkt sich, boah, geil, das war ja genial.
Ja.
Und genauso kenne ich das eben auch, wie Reipert das schon eben gesagt hat. Du redest mit Leuten drüber, die dann glauben, und dann merkst du, dass sie alle schon irgendwie so eine Erfahrung hatten und seitdem wirklich davon überzeugt sind.
Ja.
Das ist so ein scheiß Argument. Du musst es erleben, damit du verstehst, was ich meine.
Ja. Das ist schon. Ist halt auch wieder so subjektiv, klar.
Ja.
Wir hatten auch mal einen Shared Dream, weißt du noch? Wir waren im Teamspeak von der Nacht davor uns einen Klartraum erzählt. In beiden Fällen hat man gesagt, also ungefähr schon 2 Monate her, dass wir einen Klartraum hatten, und irgendwie habe ich angefangen, einen Traum zu erzählen. Du hast gesagt, ja, das war wie bei mir. Und dann hast du deinen ganzen Traum erzählt. Und ich habe gesagt, Alter, alles genau wie bei mir, weißt du nicht mehr?
Nein, niemals.
Ja doch, wo dein Handy runtergefallen ist und du hast draufgeschaut und bist klar geworden. Nee, dein Tablet war das.
Ja.
Weißt du noch?
Mein Tablet ist irgendwann mal im Traum runtergefallen,
genau.
Und bin klar geworden.
Genau. Und bei mir war es das Handy, also Tablet ist auch ein Tablet.
Ja,
und,
stimmt. Ja,
jetzt weißt du. Genau. Also das war ja, je nachdem, was für eine Definition man nimmt, auch ein Shared Dream. Wir haben das uns erzählt, und zuerst war es die Tatsache, dass wir beide wir haben beide ungefähr geschätzt seit 2 Monaten keinen Klartraum hatten oder mehrere Wochen, ich weiß nicht mehr, was man gesagt hat. Und dann ist uns aufgefallen, dass der Klartraum die Traumerkenntnis sehr ähnlich angefangen hat, und dann sind uns immer mehr Details aufgefallen, was ähnlich war, was vergleichbar war, und ist das zum Beispiel so eine Erfahrung, wie du meintest, als Einstieg für das Interesse dafür? Man denkt sich, das ist ja abgefahren, dass das so in derselben Nacht so viele Ähnlichkeiten und auch Übereinstimmungen da stattfinden und dass man dann das weiter verfolgt und sowas wieder erzeugen will.
Ja, das weckt auf jeden Fall das Interesse und man kann auf die Überlegung kommen, was geht da noch mehr, was kann man da tun?
Also mein Problem mit dieser Erfahrung war, dass es einfach nur gleicher Trauminhalt war.
Mhm. Für mich ist ja, wir haben uns nicht im Traum gesehen, das genau. War nicht Teil des Traums, klar.
Das ist doch viel spannender.
Deswegen je nach Definition.
Kommunikation. Du begegnest einer Person im Traum und erlebst was mit ihr und dann kommst du an und redest mit der Person in echt und sie sagt, weißt du, als wir da waren oder so. Das ist wie, als wenn zwei Leute sich treffen nach ewiger Zeit und von Dingen erzählen, die sie erlebt haben. Das würde mich richtig, also dann wäre ich auch, glaube ich, dabei, wenn ich sowas erleben würde.
Also wenn ich sowas erleben würde, würde ich, sage ich jetzt mal, ohne das so erlebt zu haben, davon ausgehen, dass ich da verstehen würde, warum manche so stark davon ausgehen, dass es möglich ist und dann überhaupt nicht mehr daran interessiert sind, irgendwie einen Beweis oder eine feste, sichere Erklärung zu bekommen. Aber es ist ja immer noch eine subjektive Erfahrung, die möglicherweise auf Arten zu erklären ist, auf die noch keiner gekommen ist oder auf eine der Arten, die wir jetzt halt schon angesprochen haben.
Ein Beweis ist es natürlich nicht.
Nee.
Aber ich fände es so spannend und ich fände das, wie mich wird das richtig anfixen.
Wenn ich mich nicht irre, dann sagst du aber, so eine Erfahrung oder die Erfahrung, die du hattest in dem Bereich, war für dich schon der Beweis, dass es möglich ist und deswegen suchst du jetzt auch nicht unbedingt nach einem wissenschaftlichen Beweis. Ist das so korrekt gesagt?
Ich denke, dass es einen Beweis zu finden der wissenschaftlichen Kriterien genügt, einfach so schwierig ist, dass es den Zeitaufwand und Energieaufwand kaum rechtfertigt.
Okay. Aber du gehst trotzdem davon aus, dass es möglich ist. Also für dich persönlich ist es ein Beweis, aber auch wenn er halt nicht wissenschaftlich ist sozusagen.
Ich habe genug Geschichten gehört, gelesen und selbst erlebt, um das nicht auszuschließen, ja.
Gut, nicht ausschließen, ja. Das
also ich würde auch niemandem einen Beweis abbringen wollen oder einen für sich selbst stattgefundenen Beweis. Das ist eine Glaubensfrage.
Ja, genau.
Und solange man sich bewusst ist, dass man etwas glaubt, oder eben nicht. Und selbst das, ich möchte auch niemanden darauf auf seinen Glauben festnageln. Das ist mir zu viel.
Nö. Klar. Ich denke, ja, Glaube bleibt das so. Ich fand es aber auch interessant, darüber nachzudenken, ob das Glaube bleiben muss.
Also ich würde mal vorschlagen, als Experiment zum selber im Klartraum zu Hause ausprobieren. Im Klartraum eine Person, die man aus dem bekannten wachen Leben kennt, herbeirufen oder treffen oder wenn ihr gerade in einer Nähe ist, diese Person.
Am besten jemand, von dem man weiß, dass er schon gute Traumerinnerungen hat und vielleicht sich für die eigenen Träume interessiert.
Einfach mal die Traumfigur im Traum bei voller Luzidität fragen, hey du, träume ich gerade von dir oder mit dir? Und dann mal einfach nur wertfrei die Antwort der Traumfigur aufschreiben, Traumbericht ins Forum posten, bin gespannt. Das wäre mal ein Experiment. Kann jeder durchführen, ist völlig wertfrei, ist kein Beweis, ist keine Widerlegung. Einfach mal Fakten sammeln, Erlebnisse sammeln.
Naja, was für Fakten sind das, die dabei rauskommen können?
Ich glaube, darüber sollten wir gar nicht reden. Wir sollten es einfach. Das ist, wenn du jetzt darüber redest, dann kommt nachher wieder jemand an und sagt, du hast doch erzählt, dass das passiert.
Ja, okay.
Mögliche Antworten, ABC. Nö, also Traumfiguren erzählen ja allgemein sehr lustige Sachen. Und dann einfach mal ein Gespräch führen, möglichst detailliert aufschreiben beim Aufwachen und dann Bonusübung, den Traumbericht der Person im Wachleben schicken, wer sich traut.
Deswegen meine ich am besten jemand mit, von dem man weiß, dass derjenige von sich an die eigenen Träume erinnern kann.
Nur das Problem, wenn du jetzt jemanden auf seinen Glauben festnageln möchtest, ist hier, das ist wie mit Religion.
Wenn du ich will auch niemanden festnageln festnageln passt, genau.
Also ich meine so, du kannst jemanden nicht davon überzeugen, dass es keinen Gott gibt, indem du ihn Gegenbeispiel gibst oder so.
Nö.
Und trotzdem, es gibt halt gewisse Ideen, an die Menschen glauben.
Wobei, es kommt auch darauf an, ob das jetzt ein Glaube an Gott ist, der einfach von Kindheit an da war und nie hinterfragt wurde, weil das halt alle immer gesagt haben und normal ist, dass es Gott gibt. Oder ob es ein wirklicher Glaube ist, ob die Person davon überzeugt ist, dass es Gott gibt und auch schon darüber nachgedacht hat zum Beispiel. Das ist schon ein Unterschied.
Ab einem gewissen Alter ist jeder abstraktionsfähig.
Wahrscheinlich kommt irgendjemand mal dazu, zumindest mal darüber über so Themen nachzudenken, ja.
Aber da wird ja auch jeder, der von den Eltern oder von der Kirche oder von der Klosterschule oder von wem auch immer einen Gott aufgezwungen bekommen hat, diesen Gott früher oder später in seiner Entwicklung umbringen, hinter sich lassen, ja, hinterfragen, wenigstens wie auch immer.
Genau.
Und derjenige, der einen lebendigen Glauben erfahren hat, also vielleicht mystische Erfahrungen hatte, Gotteserfahrungen hatte oder von ganzem Herzen geglaubt wurde und nicht nur wegen Geschenken zur Firmung gegangen ist,
genau,
wird den Glauben dann über die Pubertät hinweg behalten. Und ich kenne von beiden Sorten einige Personen und das zieht sich halt so durch.
Und das meine ich auch, das ist ja auch jetzt die Brücke zum Shared Dreaming. Wie viele Leute kennst du, die an irgendeinen Gott glauben, weil sie eben eine Erfahrung hatten, weil sie ihren persönlichen Gottesbeweis gefunden haben? Und dann ist denen auch bewusst, wie irrational das ist, wie unwissenschaftlich das ist. Die sagen, klar, aber es ist egal, ich glaube dran. Ich habe jetzt, für mich ist es klar. Und das ist das auch beim Shared Dream. Sobald jemand so seinen Shared Dream, in Anführungsstrichen jetzt, erlebt hat, glaubt auch dran.
Und dann ist er auch nicht abzugeben. Genau, das war, glaube ich, sehr schön erklärt.
Ja gut, ja, das sollte jetzt nicht das Schlusswort werden, aber
mit der Aussage wiederum hast du es zu einem gemacht.
Ja gut, genau. Danke fürs Hören und ich hoffe, wir hoffen, diese Folge war euch nicht zu abgespaced. Aber ich denke, das hat sich noch ganz im Rahmen aufgehalten.
Ich glaube es auch. Man kann ja über alles reden. Sollte man auch.
Eigene Erfahrungen sammeln.
Ja, genau. Das ist so, ich glaube, der beste Rat, den wir jetzt mitgeben können.
Und wissen, wie die Erfahrungen zu interpretieren sind.
Genau, also versucht es
oder
einfach.
Auch nicht. Oder
man muss da ganz wertfrei rangehen.
Genau, das meine ich.
So, dann wünschen wir euch mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.